Morgen miteinander. Als ich heute hierher gefahren bin, habe ich mich erinnert, wie es vor einem Jahr war. Vor einem Jahr war ich nämlich auch in einer Gemeinde und ich war gerade beim Amen vom Schlussgebet, wo jemand reingekommen ist und ganz normal hergehockt ist. Und ich habe dann gemerkt, dass die Person sehr wahrscheinlich nicht die Zeit umgestellt hat. Aber sie ist gerade rechtzeitig zum Apero gekommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das in Zürich läuft. Das Letzte war im Kanton Bern. Vielleicht sind Zürcher pünktlicher oder denken mehr daran. Ja, ich habe mich gefreut, heute Morgen zu euch zu kommen. Und als erstes möchte ich euch gerade mal eine Frage stellen. Wer von euch kann mir sagen, wo liegt Hahndorf? Ich gebe noch ein paar Anhaltspunkte, die euch je nachdem hilft, das noch besser einzuordnen. Hahndorf ist das erste Mal in den Geschichtsbüchern erwähnt, nämlich 1839. Bis heute ist Hahndorf ein beschauliches Dörfli, ungefähr 2800 Einwohner. Hahndorf hat sich eigentlich, könnte man sagen, auf Touristen ausgelegt. Sie verkaufen sehr viele traditionelle Gegenstände, zum Beispiel Uhren oder Kuckucksuhren, wie man sie nennt, die auch als Souvenir für Touristen gelten. Auch das Essen, das sie in den Restaurants anbieten, ist typisch touristisch. Unter anderem Knödel, Weisswurst oder Schnitzel Pommes frites. Ein paar Hinweise, wo Hahndorf liegt. Und vielleicht gibt es jetzt die einen oder anderen, die das irgendwo im Schwarzwald einordnen. Oder es gibt gewisse, die sagen, eher in Bayern. Aber ich helfe noch ein bisschen auf die Sprünge, wo denn Hahndorf wirklich ist. Weil für das muss man eigentlich um einen ganzen Globus herumfliegen, weil Hahndorf liegt in Australien. Ganz in der Nähe von der Millionenmetropole Adelaide. Deutsche Auswanderer haben das Dorf eben 1839 angefangen zu erbauen. In Deutschland war Krise und die Leute haben ein besseres Leben gesucht. Sie sind in Australien nicht gezwungen, sich der Kultur anzupassen, sondern sie haben ihre typisch deutsche Kultur weiterleben. So sind auch die Häuser dementsprechend gebaut worden, wie man sie dazumal in Deutschland kennt hat. Die Auswanderer, die sie auf Australien gekommen sind, waren Siedler, die stolz waren über ihre Herkunft. Sie haben ihre Herkunft nicht verleugnet, sondern haben ihre Herkunft selbst im weiten Australien gelebt. Und das von einer Generation zur nächsten. Und dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und auch in Australien ist der Hass gegen die Deutschen gewachsen. Und es war die australische Regierung, die entschieden hat, dass Hahndorf umbenannt werden muss. Und zwar nicht nur das Dorf selber, sondern auch alle Restaurants und Banken, alles das, was irgendwo neuem deutsch angeschrieben war, hat man als Schutz für die Bevölkerung dann umbenannt in Ortschaften und Begriffe, wie man sie eben im Land in Australien kennt hat. Erst 1935 hat man alles wieder dürfen zurück umtaufen. Und so ist Hahndorf eben wieder das Hahndorf geworden, wie man es zur Ursprung kennt hat. Die Hahndorfer sind stolz über ihre Herkunft. Stolz über das, was sie mitgenommen haben. Über, wir können sagen, ihr Erbgut. Das, was sie geprägt hat. Wir können auch anders sagen, sie sind Botschafter in einer völlig fremden Welt. Botschafter sein, das zeigt das Beispiel, das ich jetzt erwähnt habe. Botschafter können wir vor allem dann sein, wenn wir uns über etwas freuen, wenn wir über etwas stolz sind. Ich glaube, niemand ist Botschaft von etwas oder jemandem, wenn er sich dafür schämt. Niemand ist Botschafter, wenn er sich eigentlich am liebsten möchte in den Boden verkriechen über etwas, wo er sich dafür schämt. Und da sind wir mitten in meinem Thema heute am Morgen. Ich habe so den Titel über den Morgen gewählt, Botschafter sein, unverschämt. Ich denke, jeder von uns kennt irgendwo nicht so das Gefühl von sich schämen. Es gibt so die verschiedensten Facetten. Da ist man vielleicht irgendwo neu im Beruf unterwegs und hat dort irgendetwas falsch gemacht. Und am liebsten möchte man es möglichst nicht, dass die anderen bemerken. Und dann durch irgendeinen Umstand kommt es ans Tageslicht. Und man schämt sich für das, was man dort geleistet hat. Vielleicht ist man in einer Gruppe unterwegs, die einheitlich eine Meinung vertritt. Aber selber denkt man anders. Und eines Tages hat man dummerweise den Mut, sich die andere Meinung zu äußern. Und was passiert? Alle Blicke sind plötzlich auf mir. Und die Blicke, die reden Bände. Ein Gefühl von Scham, das aufsteigen kann. Da ist man vielleicht mit einem Freund unterwegs und isst wieder einmal miteinander zu Nacht in einem Restaurant und bemerkt einmal mehr, wie der Freund vis-à-vis nicht so schöne Tischmanieren hat. Die ein oder anderen Essensreste von ihm sind bereits schon beim Nachbartisch gelandet. Ein Gefühl von Schämen, das auch dann aufsteigen kann. Wenn Scham aufsteigt in uns innen, das kann so die unterschiedlichsten, auch körperlichen Symptome hervorrufen. Ihr kennt es vielleicht, dass einem irgendwo neuem heiß und kalt den Rücken abzieht, wenn man sich anfängt zu schämen. Oder man bekommt schlichtweg einen roten Kopf. Und dann gibt es nochmal andere, die können noch einen wirklichen Satz mehr irgendwo vorbringen, weil sie sich so schämen. Gedanklich läuft je nachdem ein Film innerlich ab. Und das Ziel, wenn man sich schämt, ist, möglichst schnell nicht mehr an dem Ort zu sein, wo man jetzt gerade ist. Am liebsten hat man, wenn der Boden aufging und man könnte versinken. Vielleicht kennt ihr so Momente aus eurem eigenen Leben. Forscher haben die verschiedenen Kulturen von Völkern studiert und sind zum Schluss gekommen, dass es zwei zentrale Kulturen in unserer Menschheit gibt. Und zwar die sogenannte Schuldkultur und Ehr- und Schamkultur. Die beiden Kulturen zeigen wie ein Stück weit grobe Linien. Und ich glaube, sie können uns helfen, um die Kulturen der Menschen oder auch die Verhaltensweisen der Menschen irgendwo noch besser einzuordnen. Sie machen auch irgendwo noch das Miteinander verständlicher oder begreifbarer. Und ich möchte in ganz kurzer Linie die zwei Kulturen aufzeigen. Da ist, wie schon erwähnt, zum einen die Schuldkultur. Die ist vor allem in der westlichen Welt zu finden. In Europa, aber auch in Amerika. Die Menschen, die in der Schuldkultur leben, die orientieren sich nach einem Rechts- und nach einem Ordnungssystem. Kinder werden zu Offenheit und Ehrlichkeit erzogen. Wenn jemand die Worte sagt oder die Worte offen legt, ist die Person ein Held in dieser Kultur. Die Worte sagen ist gut. Etwas verschleiern, könnte man sagen, ist schlecht. Die Kinder, wie gesagt, werden erzogen, die Worte zu sagen. Die Worte hat den Vorrang vor allem anderen. Wer gelernt hat, die Worte zu sagen, ist auch parat, irgendwo nehmen, für Schuld gerade zu stehen. Wir gehen davon aus, dass Europa und Amerika christlich geprägt ist, dass dort die christliche Prägung auch eben die Schuldkultur wie gewachsen ist in diesen Kontinenten. Die Menschen sind sich bewusst in diesen Kulturen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Aber in dieser Kultur ist mir auch bewusst, dass ein ehrliches Bekennen bei Jesus und Vergebung erhalten auch wieder Freiheit schenkt. Die Begründung, dass vor allem die Schuldkultur in den christlich geprägten Ländern vorhanden ist, ist für mich irgendwo noch gut nachvollziehbar. Schauen wir kurz noch die Ehr- und Schamkultur an. Dort ist der grösste Wert in dieser Kultur vor allem die Harmonie. Kinder werden angeleitet in dieser Kultur, um jeden Preis die Familie zu wahren. Unbequeme Worte haben keinen Platz. Jeder hat Verständnis, wenn du mal lügen musst. Es ist schlimmer, ein Familienmitglied zu verraten. Der Ruf in dieser Kultur ist abhängig von der Gemeinschaft. Was die Gemeinschaft denkt, ist maßgebend, nicht die Realität. Personen unverblümt die Worte sagen, so dass sie sogar noch ihr Gesicht könnte verlieren, ist absolut lieblos. Es ist ehrenvoll in dieser Kultur, die Konfrontation zu vermeiden. Vielleicht die Worte durch Blumen zu sagen, aber im liebsten gar nicht. Seit Jahren reise ich regelmässig nach Afrika. Und dort habe ich etwas von dieser Schamkultur kennenlernen. Über 10 Jahre habe ich dort unten einen Freund, der mir bis heute noch nicht die Worte sagt, wenn sie auch gut ist. Er kann mir ins Gesicht lügen, über ein Thema, das wir miteinander diskutieren. Und das nicht, weil er mir auch gut will, sondern weil er mich gern hat und die Kultur ihn so geprägt hat. Irgendwo das zu realisieren, hat mir geholfen im Umgang mit anderen Kulturen. Es hilft mir irgendwo noch das Verhalten von anderen Kulturen besser einzuordnen. Der eine oder andere hat sich vielleicht jetzt gerade gefragt, als ich so das ausgeführt habe. Ja, wenn wir ja in Europa in der sogenannten Schuldkultur leben, wieso redest denn du heute Morgen über Scham? Betrifft uns das wirklich? Gewisse Entwicklungen in Europa haben gezeigt, dass die Schamkultur immer einen grösseren Stellenwert auch bei uns bekommt, auch immer mehr verbreitet ist. Man kann in der Gesellschaft eine gewisse Tendenz feststellen, dass der gute Ruf für sich oder für die Familie immer mehr zentraler geworden ist. Was die Gesellschaft vertritt, ist relevant und maßgebend. Lügen, das darf man, darf dazugehören, wenn es irgendwo neuem zum Positiven dazu trägt. Und darum glaube ich, ist Scham auch für uns ein Thema, wo wir uns einmal ein bisschen mehr auseinandersetzen müssen. Und ich habe mich gefragt, als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, wenn wir heute Morgen über Scham nachdenken, was für einen Einfluss hat Scham im Blick auf unser Glaubensleben. Kann sein, als Jesus Nachfolger, als Botschafter von ihm, dass die Scham auch dort eine grössere Rolle spielt, als wir manchmal zugeben. Zugeben, wenn wir manchmal in diesem Thema wie Scham empfinden, sind wir nicht die Einzigen, sondern reihen uns ein in eine Personenreihe, die bereits schon in der Bibel mit Scham gekämpft haben. Und ich möchte euch einen Textstell vorlesen, der eigentlich ein Paradebeispiel ist. Wir begegnen dort einem Freund von Jesus, einem Jünger, nämlich im Petrus, wo Tage bevor das, was ich euch jetzt vorlese, Tage vorher Jesus überzeugt erklärt hat, wenn dir etwas passiert, ich komme mit dir bis in den Tod. Ich begleite dich dort hin. Und nachher ist Jesus verhaftet worden. Und was ist passiert? Ich möchte euch vorlesen aus Matthäus 26, die Verse 69 bis 74. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber von ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile trat hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Soweit der Text. Es ist Angst und Scham gewesen, wo der Petrus dazu hingeführt hat, Jesus wie abzustreiten. Etwas wird in diesem Textabschnitt deutlich. Einmal mehr. Wenn wir uns für etwas schämen, können wir nicht Botschafter sein. Unmöglich. Wo und wenn hast du dich das letzte Mal als Jünger von Jesus geschämt? Das fängt manchmal schon ganz im Kleinen und Unscheinbaren an. Doch auch dort kann es von Scham begleitet sein. Kannst du deinen Arbeitskollegen sagen, dass du an Jesus glaubst? Oder umschiffst das Thema möglichst fein säuberlich, um nicht dazu zu stehen? Kannst du deinem Nachbarn erzählen, dass du am Sonntag eben nicht ausschläfst, sondern in Gottesdienst gehst? Eine kurze Randbemerkung. Die Nachbarn sehen es ja gleich, wenn du am Sonntagmorgen aus dem Haus gehst. Kannst du dazu stehen, dass du vor dem Essen bettest und Gott dankst für das, was er dir gibt? Auch in einem Restaurant. Kannst du dazu stehen, dass du in den Worten willst leben und Lügengeschichten in deinem Leben keinen Raum haben, ja du nicht mitmachst? Kannst du dazu stehen, dass auf dich nach dem irdischen Leben eine Ewigkeit wartet und du darum eine andere Perspektive hast? Wo schämst du dich als Nachfolger von Jesus? Einige Zeit nachdem das passiert ist, was ich euch jetzt vorgelesen habe, hat Paulus, ebenfalls ein Nachfolger und Botschafter von Jesus, Folgendes geschrieben. Wir lesen das im Römer 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Mit dem Gedanken macht Paulus etwas deutlich. Wir haben keinen Grund, warum wir uns als Botschafter schämen sollen. Und da gibt er zwei gute Gründe an, wieso das Scham keinen Raum soll haben. Der erste Grund habe ich genannt: Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Kraft heisst auf Griechisch Dynamis und wird vom Wort Dynamit abgeleitet. Der Paulus macht also deutlich, das Evangelium, der Glaube an Jesus Christus, hat grosse Sprengkraft. Und der Paulus weiss, von was dass er hier schreibt, weil er es selber erlebt. Das erste Mal, wo Jesus ihm begegnet ist, hat es bewirkt, dass er vom Ross gefallen ist und blind geworden ist. Die zweite Begegnung hat resultiert, dass er wieder sehend geworden ist und sein Leben um 180 Grad verändert hat. Er weiss also, was es bedeutet, die Kraft vom Evangelium. Er hat es selber erlebt. Er hat es erlebt, dass wenn die Kraft vom Evangelium in ein Leben hineintritt, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Für ihn ist klar, für das muss ich mich nicht schämen. Ich habe die stärkste Kraft, die ich überhaupt haben kann. Ein zweiter Grund, den Paulus hier erwähnt, ist, das Evangelium macht selig. Der Luther hat selig übersetzt aus zwei Wörtern, die eigentlich eine unterschiedliche Bedeutung haben. An dieser Stelle wird das Wort selig gebraucht, zum Ausdruck bringen, errettet zu werden oder errettet zu sein. Dementsprechend heisst es beim Luther an dieser Stelle, wenn es heisst, das Evangelium macht selig, ich werde gerettet, ich bekomme Heil. Der Paulus macht deutlich, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, tut mich wiederherstellen. Es tut die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Ich ergreife das Heil und das bedeutet, ich bekomme ein ewiges Leben, das über das irdische Leben ausgeht, ja, wo im Jenseits auf mich wartet. Und das gibt ihm eine Perspektive. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und das ist eine Tatsache, die Paulus an den Punkt bringt, wo er sagt, wieso sollte ich mich für genau das noch schämen. Ich komme nochmal zurück auf unser Dörfli Hahndorf. Ich habe ein Interview gefunden, das mit einem Hahndorfer gemacht worden ist und auch mit einem Australier. Und der Australier ist gefragt worden, was ist denn typisch für Hahndorf oder was ist typisch deutsch? Und wo der Australier Antworten gegeben hat, ist mir bewusst worden, das ist so typisch klischeehaft. Er hat nämlich gesagt, typisch sind Lederhosen, karierte Hömmli und sie essen sehr viel Wurst. Der Hahndorfer ist noch eine andersrum gefragt worden, und was macht das mit dir, wenn du jetzt das hörst? Und seine Antwort war, das ist absolut okay. Ich bin stolz drauf. Es ist das Beste, was mir passieren kann. Ich habe mich gefragt, wie würden wir Schweizer reagieren, wenn bei uns so klischeehafte Sachen aufgezählt werden? Was ist so typisch schweizerisch? Und ich habe schon mehr als einmal gedacht, ja, wenn man dann hört, Jodeln oder immer die Heidi-Geschichte hört, wir Schweizer sind doch noch ein bisschen anders. Aber wir dürfen auch auf das stolz sein. Und seht ihr, so wünsche ich uns allen, dass wir in dem Punkt im Blick aufs Evangelium, im Blick als Botschaft für Jesus unterwegs sind, an den gleichen Punkt kommen wie der Paulus, wo schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Mir ermutigt der Vers. Und ich möchte euch ermutigen, den Vers auch immer wieder in Erinnerung zu rufen. Denn ich bin überzeugt, er kann uns helfen, unverschämte Botschafter zu sein. Zu meinem letzten Gedanken, den ich mit euch möchte teilen. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch schämt für etwas, das ihr euch geschämt habt. Was bedeutet das? Ich möchte euch ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Als ich noch als Gärtner tätig war, hatte ich einen Arbeitskollegen, der nicht ein einfaches Leben hatte. Er hatte schon mehrmals einen Aufenthalt in einer Klinik gehabt. Und wir haben gespürt, dass er mit seinem Leben und im Leben immer wieder Kämpfe austreibt. Häufig haben wir beim Arbeiten interessante Gespräche gehabt. Und eines Tages sind wir auf das Thema Glauben zu reden gekommen. Ich weiss nicht mehr, warum wir auf das Thema gekommen sind. Aber ich weiss noch, was ich gemacht habe, als wir auf das Thema gekommen sind. Ich habe mich mit allen Wegen versucht zu drücken. Und rückblickend muss ich sagen, Scham hat eine grosse Rolle gespielt in diesem Gespräch. Und ich weiss noch, wenn ich froh war, dass wir auf ein anderes Thema zu reden gekommen sind. Rückblickend schäme ich mich dafür, dass ich mich in diesem Moment geschämt habe. Weil ich glaube, es war wie ein Fenster offen bei meinem Arbeitskollegen, wo ich die Möglichkeit hatte, etwas weiterzugeben. Nur ein paar Wochen später hat er wieder in eine Klinik müssen. Und wir haben uns aus den Augen verloren. Ich habe mich geschämt für das, dass ich mich geschämt habe. Kennst du so Momente aus deinem ganz persönlichen Leben? Schämst du dich vielleicht auch, dass du dich geschämt hast? Ich möchte noch mal ganz kurz die Geschichte von Petrus aufgreifen. Nachdem er 3-mal verleugnet hat, abgestritten hat, dass er Jesus kennt, ist die Geschichte mit ihm und Jesus noch nicht fertig. Wir lesen, dass er sich noch einmal geschämt hat dafür und bitterlich brüllt hat über diese Tatsache, dass er nicht zu Jesus gestanden ist. Ja, er hat sich geschämt dafür, dass er sich geschämt hat. Aber nach der Auferstehung von Jesus findet eine wichtige Begegnung von Petrus und Jesus statt. Jesus fragt den Petrus 3-mal, liebst du mich? Und über das 3. Mal lesen wir Folgendes in Johannes 21, 17. Jesus fragte ihn ein 3. Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum 3. Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwidert er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Wenn du dich schämst, dass du dich geschämt hast, möchte ich dir diesen Vers, diese Begebenheit mitgeben. An dieser Stelle noch eine kurze Klammerbemerkung. Vielleicht schaust du dein Leben und musst ehrlich bekennen, dass du dich eigentlich noch nie für Jesus geschämt hast. Weil deine Scham viel tiefer sitzt und du dich für dich selber viel mehr schämst und du darum dich eigentlich selber noch nie wirklich angenommen hast. Und weil du dich für dich selber schämst und du dich noch nie selber angenommen hast, ist es noch nie so weit gekommen, dass du dich eigentlich überhaupt getraut hättest, Botschafter von Jesus zu sein. So kann ich doch nicht. Egal in welcher Lebenssituation, dass du dich wiederfindest, Ich möchte dir den Vers, den Text als Zuspruch in dein Leben mitgeben. Jesus hat in der Begegnung mit dem Petrus ihm die Würde und die Ehre zurückgegeben. Und das möchte er auch in deinem Leben tun. Du bist in seinen Augen würdig. Du bekommst von ihm die Ehre, die er dir möchte geben. Jesus sieht dein Herz. Er sieht, wie du ihn liebst. Und er gibt dir darum den Auftrag, Sorg für meine Schafe. Oder anders gesagt, bis mein Botschafter. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, von Herzen möchte ich dir Danke sagen, dass wir so kurz vor dem Fest von Karfreitag und Ostern stehen, wo uns vor Augen führt, was für eine grosse Liebe du für uns Menschen hast, dass du den Weg vom Kreuz, vom Tod gewählt hast. Danke, dass die Liebe über unserem Leben steht. Danke dürfen wir wissen, dass du uns würd und ehrig bist. Und Herr Jesus, so bitte ich dich einfach, dass du auch uns immer wieder begleitest als Botschafter von dir. Und ich wünsche mir, dass uns die Tatsache, dass du uns würd und ehrig bist, den Mut gibt, Botschafter zu sein, unverschämt für dich. Dass Menschen dürfen das Evangelium von dir hören, wo eine Kraft hat und wo selig macht. Amen.